Wir wollen uns also jetzt mit Kapitel 3 beschäftigen. Ich lese nicht das ganze Kapitel, sondern erst einige Verse und möchte dann kurz etwas dazu sagen. 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eure laute Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Zunächst einmal bis hierhin. Nun, wir haben durch die Vorredner schon gehört, wie wichtig die Erinnerung ist im Hinblick auf lebenswichtige Fragen. Und ich finde, auch solche Konferenzen geben eine gute Gelegenheit, nochmal etwas zu hören, was uns ja hoffentlich nicht total unbekannt ist. Das wäre also schon ein schlechtes Zeichen, entweder für die Redner oder für die Zuhörer. Wir werden also sicher an vieles erinnert, was wir kennen. Aber wenn man das einmal so konzentriert in ein, zwei Stunden noch einmal sich zu Gemüte führen lässt, bleibt doch das ein oder andere vielleicht stärker haften und ist auch hilfreich für die Zukunft, wenn wir uns daran erinnern, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Das hat ja eine ernste und auch eine fröhliche Komponente. Ernst im Hinblick auf das Los der Verlorenen, fröhlich für uns, weil wir wissen, mit jedem Tag kommen wir der Begegnung mit unserem Herrn, dem Eintreffen dieser Verheißung der Ankunft des Herrn näher. Wobei die Ankunft des Herrn bei Petrus nicht in erster Linie die Entrückung meint, sondern seine Ankunft in Macht und Herrlichkeit. Ich werde auf den Unterschied noch eingehen im Lauf meiner Ausführungen. Aber wir werden am Ende sehen, dass diese verschiedenen Ereignisse, von denen die Heilige Schrift uns mitteilt, alle sehr eng miteinander zusammenhängen und dass Petrus manche Dinge von hinten her aufzäumt und nach vorne schaut, also wieder mehr in unsere Nähe hinein und deutlich macht, von einem bestimmten Zeitpunkt an können wir den Tag des Herrn beschleunigen durch ein bestimmtes Verhalten. Und das soll auch das Ende dann meiner Ausführungen bilden an diesem Tag, weil ich glaube, dass der Petrusbrief von dem Ziel her da seinen Höhepunkt findet, wie wir den Tag des Herrn, die Wiederkunft des Herrn beschleunigen können, was wir selber dazu beitragen können. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Vers eingehen, sondern einige Stichworte hervorheben. Unter der Überschrift »Die verlorene Generation«. Die werden uns hier vorgestellt, nämlich die verlorene Generation der Kinder gläubiger Eltern. Wieso ich das behaupten kann, werde ich gleich versuchen zu beweisen. Und in Verbindung mit dieser verlorenen Generation möchte ich auch auf einen zweiten Punkt eingehen, nämlich auf die Widerlegung der Evolutionslehre, hier von Petrus vor 2000 Jahren bereits initiiert. Finde ich sehr interessant, was hier gesagt wird im Hinblick auf die Sintflut, auf das, was vor der Sintflut existierte und wie es dann nach der Sintflut aussah und wie man von heutigen Ereignissen keineswegs ohne weiteres auf naturwissenschaftliche Vorgänge vor der Sintflut schließen kann und warum das so ist. Hochinteressant. Und da möchte ich in weiteren Ausführungen auf das eingehen, was Petrus hier in Verbindung mit dem Gericht, dem Feuer, auch der Verschmelzung, wir hörten das schon eben, einige waren doch schon sehr bemüht, uns da etwas drüber zu sagen, und ich finde das gar nicht so schlecht. Wir merken, wie das eine ins andere hineingreift und man auch das Ende des zweiten Petrusbriefes eigentlich nur richtig einordnen kann, wenn man weiß, was vorher über die Verführung gesagt wurde und über die Bedeutung von Gottes Wort als Licht für unseren Weg. Hier ein Punkt, den hat Wolfgang Nestvogel auch erwähnt, wenn ich mich recht erinnere, und zwar, dass hier das prophetische Wort einerseits und das von den Aposteln übermittelte Gebot des Herrn zusammengefasst wird. Und ich glaube tatsächlich auch an dieser Stelle, dass hier ein Hinweis gebracht werden soll auf die Einheit der beiden Testamente, des Alten und des Neuen Testamentes. Für das Alte Testament steht das Wort der Propheten. Und ich denke, dass hier in erster Linie die alttestamentlichen Propheten, wir können natürlich, wenn wir wollen, auch neutestamentliche hinzunehmen, aber der Hauptprophet des Neuen Testamentes, nämlich Johannes mit seiner Offenbarung, hatte eben die Offenbarung zu dem Zeitpunkt noch nicht geschrieben. Bliebe dann eigentlich nur Paulus übrig und, wenn man will, der Judasbrief. Aber in erster Linie denke ich, das Alte Testament, und es wäre schon hilfreich und sehr interessant auch, aber nach meinem Dafürhalten vor allen Dingen glaubensstärkend, im Alten Testament jetzt neben der Suche des Herrn, 333 Mal, glauben ja einige, dass von Jesus Christus im Alten Testament die Rede ist, auch einmal die Prophetie des Alten Testamentes im Hinblick auf die Enderfüllung, also die Zeit des Endes, aufzusuchen. Das ist auch hochinteressant, und da steht also eine ganze Menge, sowohl im Propheten Jeremia, im Jesaja sowieso, in Hesekiel, wenn ich an Gog und Magog denke. Ich habe eine Broschüre dabei, die könnt ihr gleich mitnehmen. Einige von euch haben die schon, vielleicht heute, aber den neuesten Artikel habt ihr wahrscheinlich noch nicht. Der heißt, die Russen kommen. Und die Unterschrift darunter, wirklich? Fragezeichen. Wie es beantwortet wird, könnt ihr dann in dieser Broschüre lesen. Da steht ja auch einiges im Alten Testament und über das tausendjährige Reich und natürlich auch über die Himmel, die vergehen und Gott etwas Neues schafft. Hochinteressant. Und wo wir sehen, wie wirklich das Neue Testament und die Schreiber des Neuen Testamentes sehr eng verwoben sind mit den Aussagen des Alten Testamentes und vieles im Alten Testament, wenn ich an den Propheten Daniel zum Beispiel kenne, im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird in der Offenbarung und viele Erklärungen da hinzukommen, wovon Daniel eben noch nichts wusste. Es wird im Daniel ja gesagt, dass er noch nicht alles begreifen kann. Spätere Generationen würden mehr darüber wissen. Und ich denke gerade für Leute, die in dieser Zeit leben, wo sich so vieles erfüllt, ist von ganz besonderer Bedeutung, dass wir wirklich nachweisen können, so hat es Gottes Wort bereits vor teilweise Tausenden von Jahren, wenn wir ans Alte Testament denken, uns mitgeteilt, und so erfüllt es sich in unserer Zeit. Und wozu das führen kann, da ein Beispiel aus der Heiligen Schrift, als der Jesus hier auf die Erde kam, da gab es im Judentum durchaus eine Erwartung des Messias. Das war nicht nur eine allgemeine Erwartung, sie hatte auch einen historischen Grund. Nämlich zur Zeit der Geburt des Herrn lebten einige Leute, die nahmen das Alte Testament wörtlich. Und wir gehören ja zu diesen etwas verrufenen Fundamentalisten, christlichen Fundamentalisten, die die Bibel wörtlich nehmen, da wo sie wörtlich genommen einen Sinn ergibt. Natürlich kennen wir Allergien, Entschuldigung, Allegorie. Und Metaphern und ähnliche Dinge, Bilder auch, die die Heilige Schrift braucht. Aber der gut beratene Exeget geht immer davon aus, wenn eine Stelle wörtlich genommen einen Sinn ergibt, ist sie auch so gemeint. Und so haben die Exegeten des Alten Testamentes Daniel 9 verstanden, mit den 70 Jahrwochen. Und sie wussten, nach 69 Jahrwochen, sprich 483 Jahre, wird der Messias sterben. Wie er sterben würde, wussten sie von Daniel. Im Psalm 22 wird das beschrieben. Und wie alt er sein würde, wussten sie durch einen anderen Propheten. Zwar nicht ganz genau, aber in der Hälfte seiner Tage. Und sie wussten durch Mose, Psalm 90, was so das normale Alter von Gott her angegeben wird, 70 oder 80 Jahre. Durch zwei dividiert, konnten sie in etwa wissen, wann, in welcher Zeit, plus oder minus 10 Jahre, der Messias sterben würde. Und von daher konnten sie zurückrechnen, wann er etwa, auf den Tag genau war es nicht möglich, auch nicht auf das Jahr, aber in etwa geboren werden würde. Und so waren Leute in der spannenden Erwartung, er muss jetzt irgendwo erscheinen. Sie waren bereit, ihn aufzunehmen. Und da sehen wir diese zwei alten Leute, den Simeon und die Hanna im Tempel. Sie warteten auf den Trost Israels. Und seht, wenn wir darauf hingewiesen werden, wie es aussehen wird in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Matthäus 24 haben wir. Markus 13, Lukas 21, die Parallelstellen. 2. Timotheus 3 und eben 2. Petrus 3. Dann soll das dahin führen, nicht nur, dass wir gewisse Fragen vielleicht klären können, sondern dass wir selber vorbereitet werden. Es könnte heute sein. Es könnte unser letzter Malachitag sein, den wir hier erleben. Es kann auch noch etwas dauern. Wir wissen es nicht. Wir können uns nicht festlegen. Wir wissen nicht, ob er dieses Jahr wiederkommt. Aber von der Bibel her, soweit viele Ausleger die Schrift verstehen, ist es möglich. Und das sollten wir im Auge behalten. Vielleicht geschieht noch das ein oder andere. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, wenn wir jeden Tag so leben, als wäre es der letzte, dann leben wir optimal. Dann nutzen wir unsere Zeit bestens. Und ich glaube, dass das das Hauptanliegen des Vermächtnisses des Apostels Petrus ist, wie auch bei Paulus, die Zeit zu nutzen. Wenn Paulus schreibt, du aber, dreimal, du aber, wenn alle den Glaubensweg verlassen, wenn sich alle lossagen, du aber. Wir haben dieselben Möglichkeiten wie die Christen zur Zeit der Apostel. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben sogar mehr als sie. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir wissen mehr als Paulus. Das ist jetzt nicht ein Zeichen von Überheblichkeit, sondern Paulus kannte nicht die Schriften des Johannes. Die kamen erst später. Wir kennen auch diese Schriften. Wir brauchen gar nicht zu bedauern, dass wir damals nicht gelebt haben. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes. Und eigentlich sollten wir viel treuer sein als die Apostel. Eine viel größere Sehnsucht haben. Wenn Paulus den Römern schreibt, gegen Ende, dass wir heute schon näher sind dem Kommen des Herrn, als wann wir geglaubt haben. Und er schreibt das vor 2000 Jahren. Was wollen wir denn heute sagen? Seht, und wenn wir so von der Bibel her gefestigt werden, indem wir sagen können, jawohl, es stimmt, was die Bibel über Jesus von Nazareth sagt, historische Persönlichkeit, so wie er beschrieben wird, der Retter der Welt, aber vor allen Dingen auch mein persönlicher Herr und Heiland. Ich hoffe, dass wir das alle so sagen können. Und wenn die Schrift auch über die Zukunft die Wahrheit sagt. Stichwort erfüllte Prophetie. Wenn man so will, kann man sagen, die Bibel beweist sich als Gottes Wort durch die erfüllte Prophetie. Dann soll uns das stärken im Hinblick auf das Zeugnis, dass wir Menschen Mut machen, es mit Jesus zu wagen, aber auch im Hinblick auf die Heiligung, von der wir gleich noch am Ende hören werden, wie Petrus dazu steht. Also von den Propheten vorhergesprochene Wort und von den Aposteln übermittelte Gebot des Herrn und Heilandes. Übrigens ein kleiner Nachtrag im Hinblick auf das, was wir eben hörten, die einmal die Erkenntnis hatten und abgefallen sind. Im Hebräerbrief ist auch von der Erkenntnis die Rede. Und ich glaube, dass viele sogenannte Christen hier sich täuschen im Hinblick auf die Wiedergeburt, wenn sie meinen, nur das Kopfwissen allein, die Zustimmung zu den biblischen Wahrheiten, würde bereits die Wiedergeburt bewirken. Das ist ein Riesenirrtum. Und ich sage es für die Eltern von gläubigen Kindern, auf die wir jetzt im zweiten Teil zu sprechen kommen. Warum müssen denn gläubige Kinder sich bekehren? Die Kinder gläubiger Eltern. Ja, waren doch immer gläubig. Ich bin immer gläubig gewesen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie einen ungläubigen Zustand gekannt. Und trotzdem musste ich mich bekehren. Warum denn? Weil es in der Bekehrung nicht nur um den Heiland geht. Es geht auch um den Herrn, den Gebeter. Und den haben diese Leute eben verleugnet. Ihr kennt ja die Geschichte mit Karl Marx und Friedrich Engels. Wenn Karl Marx schreibt, ich werde mich an dem da oben rächen. Ich werde die gesamte Menschheit in meinen Untergang mit hineinreißen. Wörtlich in seinen gesammelten Schriften nachzulesen. Das war kein Atheist, das war ein Satansanbeter. Aktiv gegen Gott hat er gewirkt und wollte die Menschheit ins Verderben mit hineinreißen. Und das war ein Kind gläubiger Eltern, zumindest eines christlichen Elternhauses. Bin ich ganz sicher, ob die Eltern wirklich wiedergeboren waren. Aber christlich erzogen, hat christliche Gedichte über Jesus Christus verfasst, über Nachfolge. Und Friedrich Engels genauso. Als sie mit der Evolutionslehre konfrontiert wurden, da haben sie sich auf diese Seite geschlagen. Wenn es keinen Gott mehr gibt, keinen Schöpfer, dann gibt es auch keinen Richter. Dann kann ich tun und lassen, wie es mir gefällt. Und wie das in der 68er Generation ausgesehen hat, haben wir eben gehört. Bei Kindern gläubiger Eltern ist der entscheidende Punkt, sie müssen sich irgendwann entscheiden, soll dieser Heiland, dieser gute Hirte, soll er mein persönlicher Herr werden, der mein Leben regiert, in seine Hand nimmt, der Führer meines Lebens wird? Will ich in seine Fußstapfen treten? Soll er über mich bestimmen? Das ist die entscheidende Frage. Lest einmal die Bergpredigt am Ende. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und den Willen Gottes tun können wir nur, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Und wiedergeboren werden wir, wenn wir diesen Willen tun wollen. Ihn auszuführen, dazu gibt uns Gott dann die Wiedergeburt. Aber diese Entscheidung, dass wir Gottes Willen tun wollen, müssen wir selber fällen. Und wer da noch einen schönen Bibelvers sucht, wenn es gilt, Menschen zu Jesus zu führen, ist das für mich der wichtigste Vers überhaupt. Wenn Leute zögern, wenn sie vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob ich erwählt bin und so weiter, ist ja manchmal auch eine Entschuldigung. Dann lasse ich sie Johannes 7, Vers 17 lesen. Was steht dort? Unser Herr selber spricht von sich. Wer den Willen meines Vaters erkennen will, der wird erkennen, ob ich von Gott bin. Nein, er sagt, wer den Willen meines Vaters tun will, der wird erkennen, ob meine Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus Christus, Herr in meinem Leben. Und wir werden das merken jetzt, wenn die Kinder der Gläubigen hier geschildert werden, dass das bei ihnen eben anders war. Sie hatten einen anderen Herrn, nämlich die Begierde, die Lust, die Selbstverwirklichung, pflegt man heute zu sagen. Hauptziel in der Pädagogik. Von Jean-Jacques Rousseau her, schon 300 Jahre alt, dieses Prinzip auf heute überkommen, über die Frankfurter Schule. Die Pädagogen unter uns werden das wissen. Ja, hier heißt es, das von den Aposteln übermittelte Gebot. Es gibt Schriftausleger, die der Meinung sind, dass im Neuen Testament mehr Gebote sind als im Alten. Ich habe das noch nicht so genau geprüft, aber auf jeden Fall habe ich auch eine Menge Gebote im Neuen Testament kennengelernt. Eine Menge Gebote. Paulus sagt zwar, ich bin nicht dem Gesetz unterworfen. Und er erklärt das damit, dass wir, wenn wir Christus angenommen haben, für das Gesetz tot sind. Wir sind dem Gesetz gestorben. Und deswegen regiert das Gesetz nicht mehr über uns. Das Gesetz selber bleibt in Ewigkeit, wird nicht aufgelöst. Aber wir existieren nicht mehr, weil wir jetzt ein neues Gesetz haben. Und das sagt er in diesem Vers. Ich bin zwar nicht unter Gesetz, 10 Gebote und so weiter, aber ich bin auch nicht ohne Gesetz. Christus ist mein Gesetz. Christus bestimmt mein Leben. Ihm will ich gefallen. Ich bin überwältigt von seiner Liebe. Die Gnade Gottes kann ich nicht vergessen. Die Reinigung von den Sünden, um mit diesen Versen, die vorher gesagt werden, zu sprechen, beschäftigt mich immer wieder. Macht mich immer wieder froh. Bringt mich immer wieder zum Staunen. Welch einen wunderbaren Herrn habe ich doch. Und darum geht's auch Petrus. Gebot des Herrn und Heilandes. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Nur wenn er der Herr wird, ist er auch der Heiland. Als Heiland vergibt er mir die Schuld. Und als Herr führt er mich durch dieses Leben dem Ziel entgegen. Du führest mich auf rechter Straße um deines Namens willen, dichtet schon David im Psalm 23. Ihr sollt zuerst wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Es ist interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, und wir haben ja auch einen oder mehrere Wissenschaftler, einen habe ich gesehen, den Alexander hier unter uns vom Stein, der ja öfters über diese Themen auch spricht. Die werden auch bestätigen können, wenn Leute an die Evolutionslehre glauben und dafür sich einsetzen, dann ist das nicht unbedingt, weil sie so überzeugt wären von den wissenschaftlichen Beweisen dieser eigenartigen Theorie, die an sich ja noch nicht einmal eine Theorie ist, ja lediglich eine Hypothese, sondern es stehen sehr oft andere Dinge dahinter. Und ich persönlich kann mir das nur so erklären, dass im Zuge des Humanismus und der Aufklärung der Drang, sich von Gott zu lösen, so stark in der Gesellschaft war, auch vielleicht hervorgerufen durch das Versagen der Kirche, was ja heute auch wieder augenscheinlich ist, dass die Menschen bereit waren, alles anzunehmen, was irgendwie den Anschein hatte, Gott zu eliminieren. So nach dem Motto darauf, so schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Das steckt oft dahinter. Keine großen wissenschaftlichen Erwägungen. Hier heißt es ganz einfach die Begierde. Die Begierde will natürlich nichts davon wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Denn dann muss jeder Mensch Rechenschaft abgeben. Für die Wiedergeborenen heißt es, Gott sei Dank, wir sind aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wir brauchen das Gericht nicht mehr zu fürchten. Aber für die anderen, kein unnützes Wort wird vergessen sein. Die Bücher werden aufgetan. Alles bloß vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das kann man sich heute schon fast vorstellen mit dem Computer. Wer etwas damit zu tun hat, weiß, da kann man auch löschen, so viel man will. Es bleiben immer noch Spuren. Wenigstens für den Normalverbraucher, ja. Das geht nicht alles raus. Was da mal reingekommen ist, bleibt drin. Auch wenn nicht jeder es sofort sehen kann. Aber der Spezialist kommt dahinter. Und so in etwa müssen wir uns das vorstellen, wenn das, die Bücher aufgetan werden. Das Verborgene kommt ans Licht. Und wer hat das schon gerne? Und wie dankbar ist man, wenn man dann seinen Computer nochmal aufräumen kann. Meiner hatte vor einiger Zeit einen Virus. Da hat ein Spezialist alles rausgenommen und wieder ganz neu geladen. Und jetzt läuft das Ding wie geschmiert. Und wenn man weiß, da ist einer, der kann diese schmutzige Festplatte meines Lebens total löschen, dass ich reiner werde, weißer werde wie Schnee, was die Stellung vor Gott angeht. In der praktischen Gemeinschaft ist eine andere Frage. Aber wenn es um die Errettung geht, ist alles gut gemacht durch unseren Herrn. Aber ich sage noch einmal, und wir wollen uns fragen, ist Jesus wirklich Herr in meinem Leben? Hat er das Sagen? Und zwar nicht nur, weil ich Angst habe, vielleicht verloren zu gehen, sondern weil ich überwältigt bin von der Liebe dessen, der für mich litt und starb. Das Gericht, das mich hätte treffen müssen, hat ihn getroffen. Er war der Stellvertreter über meine Schuld im Gericht Gottes über die Sünde. Und diese Spötter, die eigene Begierde, es geht um sie selber, was ihnen Spaß macht. Es wird eben nicht mehr nach dem Gebot des Herrn gefragt. Wir haben das eben schon gehört im Hinblick auf die Homosexualität. Was sich da in der evangelischen Kirche tut, bis hin zur Homo-Ehe im Pfarrhaus, da hört man eigentlich kaum mal einen Hinweis, dass die Bibel etwas dazu sagt. Natürlich, gläubige Pastoren, die erheben schon ihre Stimme. Viel Erfolg haben sie nicht, aber zumindest sagen sie etwas. Ich freue mich über jeden, der da ein klares Wort hat. Aber bei den verantwortlichen Leuten wird überhaupt gar nicht mehr darüber gesprochen, was die Bibel sagt. Oder aber tatsächlich, wie wir es eben hörten, als veraltet, nicht mehr zeitgemäß. Für ein veraltetes Menschenbild, veraltetes Weltbild und so weiter. Davon redet man, von Zeitgeschichte und Heilsgeschichte. Gibt alle so Slogans, die man dann hört, aber Gottes Wort wird nicht mehr ernst genommen. Gott selber wird nicht mehr ernst genommen. Nun sind wir nicht hier, um über die Fehler der anderen nachzudenken, zumindest nicht zu lange, sondern uns selber zu fragen, wie sieht es in unserem Leben aus? Die Gebote des Herrn, tun wir sie, weil wir ihn lieben. Was sagen diese Spötter? Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung her. Das ist für mich der Hinweis, dass es Kinder gläubiger Eltern sind. Sie reden von entschlafenen Vätern. Und das ist die Sprache Kanaans. Ungläubige entschlafen nicht. Ungläubige sterben. Der Ausdruck entschlafen, soweit mir bekannt, kommt nur für Gläubige vor in der Heiligen Schrift. Ein Spezialausdruck für das Heimgehen von Kindern Gottes. Sie schließen die Augen hier und öffnen sie in der Herrlichkeit. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, sagt Paulus in Philipper 1. Denn es ist weit besser. Oder Hiob in der tiefsten Verzweiflung. Wendet er sich an den Herrn und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird auf der Erde stehen, der hat auch schon diese Sicht nach vorne. Das älteste Buch der Heiligen Schrift, der spricht schon vom Ende und sagt, er, mein Erlöser, wird als der Letzte auf der Erde stehen und ich selbst werde ihn mir anschauen. Ist das nicht großartig? Das gibt ihm Kraft auszuharren. in dieser schwierigen Lage. Diese Leute sprechen von Vätern, die entschlafen sind. Und es hat sich nichts geändert. Und deswegen sind sie zu Spöttern geworden. Wie kann man das erklären? Nur hier möchte ich jetzt ein ernstes Wort an die etwas ältere Generation richten. Mich selber mit eingeschlossen. Inwieweit sind und waren wir Vorbilder für unsere Kinder? Inwieweit war unsere Unterweisung im Hinblick auf die Wiederkunft des Herrn? Ich hatte einen sehr gottesfürchtigen Großvater, war auch, wie man so sagt, im vollzeitlichen Dienst, der Reichsgottesarbeit. Und er sagte uns, der Jesus wird zu meinen Lebzeiten wiederkommen. Er war hundertprozentig sicher. Und wir haben ihm das auch geglaubt. Was der Großvater sagt, wird schon stimmen. Nun wurde der auch sehr alt. Wir haben also weiter gewartet und gedacht, der Großvater lebt ja noch, aber irgendwann kann nicht mehr allzu lange dauern. Und dann die Enttäuschung, Großvater starb. Und der Herr war noch nicht wiedergekommen. Er hatte sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Er hatte etwas behauptet, was die Bibel nicht sagt. Beziehungsweise die Bibel sagt schon etwas dazu, nämlich, dass wir es nicht wissen können, wann er wiederkommt. Das müssen wir Gott überlassen. Die Bibel sagt zwar etwas über die Zeit, die der Wiederkunft des Herrn vorausgeht, sie sagt aber nicht, wie lange diese Zeit dauern wird, bis der Herr dann kommt. Das wissen wir nicht. Nur sagt der Herr Jesus, wenn ihr das seht, wie sich das erfüllt, eins nach dem anderen, die 20 Endzeitzeichen, das ist ja charakteristisch für unsere Zeit und das hat es nie vorher gegeben, erfüllen sich ja gleichzeitig heute, sukzessiv hintereinander, war schon öfters. Erdbeben hat es immer gegeben, Hungersnöte und so weiter. Aber alles zusammen in Verbindung mit der Rückkehr des Volkes Israel ins Land, ihrer Väter und manches andere mehr, gleichzeitig, das ist ein Novum, das ist für unsere Zeit. Und der Jesus sagt, ich sage es noch einmal, wenn ihr das alles seht, hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. So sollte es sein. Und so kann es sein, wenn wir vielleicht den Kindern gegenüber Dinge von uns gegeben haben, auch von der Schrift, die über die Schrift hinausgehen, werden wir unglaubwürdig. Es kann auch sein, dass wir als Kinder Gottes über Heiligung sehr gut reden konnten. Unter uns sind ja auch eine ganze Reihe Prediger, vielleicht in der Wortverkündigung. Und die Kinder zu Hause bemerken, dass wir zwar gut reden, aber das Leben unser Reden durchstreicht, nicht dahinter steht. Wenn Kinder eigene Wege gehen oder sogar zu Spöttern werden, ist es immer gut, wenn die Eltern sich zunächst einmal selber fragen und nicht von vornherein die Zeichen der Zeit dafür verantwortlich machen, die böse Welt. Es muss nicht sein, dass die Eltern versagt haben, aber wir sind immer gut beraten, wenn wir uns zunächst fragen, ernsthaft prüfen vor dem Herrn. Und wenn wir selber nichts entdecken, vielleicht auch den Mut haben, mal Geschwister anzufragen, hör mal, könntest du dir vorstellen, dass ich vielleicht selber mit Schuld habe, dass mein Sohn so eigene Wege geht? Wollen wir den Mut mal aufbringen? Ich bin überzeugt, dass wenn wir offen sind für Korrektur von oben, dass der Herr dann auch an diesen Kindern noch wirken kann. Obwohl, wenn ein Mensch schon ein Spötter geworden ist, es sehr, sehr selten ist. Spötter zum Glauben, das ist genauso schwer wie Pharisäer zum Glauben zu führen, die eben frommer sind als die Heilige Schrift, die keine Buße brauchen. Das sind die beiden Extreme, die wir haben. Aber ich möchte noch einmal sagen, wir wollen, wenn wir damit konfrontiert werden, nicht sofort den Finger auf die böse Welt zeigen oder auf gewisse Jugendkonferenzen vielleicht, wo mehr los ist und wo sie manche Dinge vielleicht hören, die wir nicht so toll finden. Den Einfluss der Schule, des Kindergartens, der Gesellschaft, der Gesetzgebung. Das hat alles seine Bedeutung und ich will das nicht minimisieren. Das ist so furchtbar, was sich heute abspielt in unserem Volk, dass ich mich wundere, dass Gott nicht schon auf schärfste Art und Weise eingegriffen hat. Aber vielleicht hat er das schon, ohne dass wir das recht einschätzen. Vielleicht sind wir bereits auf dieser Ebene, wo Gott sagt, lass sie gewähren. Das wäre das schlimmste Gericht, wenn Gott Menschen laufen lässt und nicht mehr eingreift. Und ich sage noch einmal, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich gehe mal davon aus, dass hier doch alle, die hier sitzen, ich hoffe es zumindest, wirklich bewusst in der Nachfolge des Herrn stehen. Wenn wir um Erweckung beten, auch in unserer Umgebung, wir wissen, weltweit wird es keine Erweckung geben, das ist Verführung, das ist einfach vorhergesagt. Aber in unserer Umgebung vielleicht kann der Herr den einen oder anderen erwecken. Wenn wir darum beten, müssen wir auch so beten, dass der Herr bei uns selber beginnt. Seht, sie behaupten von Anfang an, wo Himmel waren und Erde, ist alles gleich geblieben. Und Petrus sagt, es ist ihnen verborgen. Warum ist es ihnen verborgen? Ist das Gottes Schuld? Es ist ihnen verborgen, weil sie dadurch, dass das Lustprinzip die Begierde sie erfüllt und sie dieser Begierde frönen wollen, wo immer sie anzusetzen ist, das ist natürlich nicht nur Sexualität, es kann auch auf anderen Gebieten sein. Aber ist sicher, Sexualität ist sicher eines der Hauptgebiete, vor allen Dingen für die Männer unter uns. Da sollten wir uns soweit schon kennen. Wenn das alles andere ausschaltet, dann wird auch der Verstand verdunkelt. Und Paulus schreibt in Ephesern, dass der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verdunkelt hat. Wir haben das eben gehört, wie das Licht hineinkommt. Durch das Wort. Aber wenn ich das Wort nicht mehr annehmen will, ja, dann glauben diese Leute wirklich, und Evolutionslehre ist ja ein Glaube, ein enormer Glaube. Aber der Verstand spielt nach meinem Dafürhalten keine große Rolle. Die Leute merken es nicht. Total verwirrt. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, wissen nicht mehr, was unten und oben ist. Und die Bibel macht deutlich, erst Gottes Wort unter der Leitung des Heiligen Geistes gelesen, mit der Bitte, dass der Herr unseren Verstand erleuchtet, gibt uns das Licht, das wir brauchen. Denn unser Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Er ist das Licht. Er ist die Lampe, der Morgenstern, auf den die Gemeinde wartet. Die Sonne, die für Israel aufgehen wird, mit Heilung unter ihren Flügeln. Das ist so wunderbar. Es ist ihnen verborgen, weil sie die Belehrung des Wortes bewusst von sich weisen, mit Füßen treten. Hebräer 10 beschreibt diese Leute. Nachdem sie die Erkenntnis der Wahrheit erkannt haben und abgefallen sind, ist es ärger als je zuvor. Aber die Erkenntnis der Wahrheit zu haben mit dem Kopf, ich sage noch einmal, ist noch nicht identisch mit der Wiedergeburt. Die Frage für diese Leute entschied sich an der Herrschaftsfrage. Soll Jesus der Herr in meinem Leben sein? Und ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass in unseren, sagen wir mal, strengeren Kreisen, die bibeltreu sein möchten, ich wage nicht von meiner Gemeinde, aus einer bibeltreuen Gemeinde zu reden, aber wir möchten gerne bibeltreu sein. Sicher macht noch manches, was verbesserungsbedürftig ist. Aber gerade in unseren Kreisen ist die Gefahr sehr groß, dass viele sich täuschen im Hinblick auf die Echtheit des ewigen Lebens. Ob sie das wirklich haben. Ob Jesus Christus wirklich der Herr in ihrem Leben ist. Heilsgewissheit aufgrund der klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Nun, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Petrus sagt, die damalige Welt wurde vom Wasser überschwemmt, ging unter. Diese Welt wird nicht mehr untergehen. Sie wird durch das Wort aufbewahrt, für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und jetzt kommt ein interessanter Einschub. Ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Manche haben gedacht, da könnte man so die Evolutionslehre durch so ein Hintertürchen noch irgendwie mit reinbringen und die Schöpfungstage dann etwas auseinanderbringen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, sondern es geht ja um die Erfüllung der Verheißung. Und einige Leute denken, der Herr hat uns vergessen. Warum kommt er noch nicht? Und Petrus sagt, denkt einmal daran, wie Gott kalkuliert, wie Gott zählt. Was sind denn die 2000 Jahre? Sind wie 2 Tage für Gott. Das ist doch gar keine Zeitspanne. Er selber weiß, wann es soweit ist. Und ich denke auch, dass der Apostel hier deutlich machen will, dass Gott die Zeiten überschaut, vom Anfang bis zum Ende, und er alles im Griff hat, ihm nichts entgleitet. Und wenn er sagt, 1000 Jahre wie ein Tag, oder andersherum, ein Tag wie 1000 Jahre, dann glaube ich, dass der Heilige Geist deutlich machen will, Gott kann auch einen Tag so auseinanderziehen, dass er sozusagen jede Sekunde des Tages weiß er genau, was passiert. Es entgeht ihm nichts. Die eine Schau verkleinert das Große auf einen überschaubaren Punkt und das andere vergrößert das Kleine. Auch die kleinen Episoden werden alle sichtbar. Gott entgeht nichts. Das ist doch für Gläubige etwas Wunderbares. Dass wir wissen, jede Sekunde sind wir gehalten in seiner Hand. Jede Sekunde ist er ansprechbar und will uns Schritt für Schritt leiten. Er zeigt nicht nur das Ende und überlässt uns selbst, die Zwischenschritte zu tun, sondern für jeden Schritt sind wir an seiner Hand. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist der Grund. Paulus schreibt den Römern, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Gott hat sich eine Zahl gesetzt. Wir kennen sie nicht. Er weiß darum. Wenn diese Zahl erreicht ist, wird er seinen Sohn senden und auch mit Israel zu seinem Ziele kommen. Wenn er noch zögert, wir merken etwas von dem Herzen Gottes, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In 1. Timotheus 2 schreibt Paulus etwas Ähnliches, dass wir beten für alle Menschen. Gott möchte, dass sie zur Buße kommen, dann gerettet werden. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Gott das will, wollen wir das auch? Da habe ich eine schöne Gelegenheit mitgebracht. Bisher hat sich noch kaum jemand bedient. Auf dem Tisch neben dem Infostand für Malachi steht Go for Jesus. Muss ja alles ein bisschen mit Englisch untermalt werden. Das sind Einsätze im Balkan dieses Jahr. Ganz großartige evangelistische Einsätze. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wollen wir das auch. Und wenn wir das wollen, was tun wir denn dazu? Was ist denn unser Beitrag? Angefangen mit Gebet. Für die vielen Verfolgten oder für die offenen Türen. In unserem Missionswerk ist uns jetzt angeboten, 15.000 Schulen, die gesamten protestantischen Schulen im Kongo, dürfen wir mit unseren Emmauskursen beliefern, den Religionsunterricht halten. Was für offene Türen! Ihr Lieben, lasst uns die Augen öffnen für die Ernte, die weiß ist, wie der Herr das den Jüngern sagt. Es reift zur Ernte. Was ist unser Beitrag? Seht, ich, als wir mit diesen Malachi-Konferenzen anfingen, da war für mich auf jeden Fall, und ich denke, ich spreche auch für die übrigen Brüder unseres Kreises, ein großes Ziel, neben der Ermutigung in der persönlichen Nachfolge, auch neu den Einzelnen aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass wir jetzt die Zeit nutzen, Menschen zum Kreuz rufen, dass wir nicht aufgeben, nicht resignieren und denken, da hat doch alles keinen Zweck. Wenn in unserer Nachbarschaft sich wenig tut, dann öffnet der Herr woanders offene Türen. Von Saulus wissen wir nicht, dass irgendwann eine Erweckung in Tarsus gewesen wäre. So ist das schon mal aufgefallen. Hat in Tarsus offensichtlich wenig getan. Zumindest wird nichts gesagt. Gott hat ihn woanders hingesandt. Aber es gibt immer noch offene Türen. Lasst uns die Augen öffnen dafür. Hier habt ihr einen Weg, wie man solche Türen kennenlernen kann. Zusammenjournal. Liegen noch eine ganze Reihe hinten aus. Was Gott heute tut, auf einfachste Art und Weise. Mit wenig finanziellen Mitteln. In manchen Ländern laufen die Leute hinter uns her, sind so begierig nach dem Wort Gottes, ihr Lieben. Leider ist die Zeit schon fast vorbei. Und jetzt kommen die letzten Worte. Die wollen wir noch lesen miteinander. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Ja, der Tag des Herrn, hier könnte man denken, dann wird sofort, wenn der Herr wiederkommt, die Erde aufgelöst. Aber wenn wir alle Bibelstellen hinzunehmen, vom Alten Testament und dem Neuen, alles was unter Tag des Herrn, Tag Jahwes, aufgelistet ist, dann stellen wir fest, dass der Tag des Herrn mit der Entrückung beginnt, dann die 70. Jahrwoche Daniels, gehört alles zum Tag des Herrn, dann das tausendjährige Reich, gehört auch zum Tag des Herrn, und der Tag des Herrn hat seinen Abschluss praktisch vor dem großen weißen Thron nach dem tausendjährigen Reich, wo der Herr die Menschen richten wird, die ohne ihn gestorben sind. Das letzte Gericht, der sogenannte jüngste Tag. Das ist alles Tag des Herrn. Und in Verbindung mit dem jüngsten Tag, mit diesem Thron, da wird das berichtet von Johannes, was Petrus ja noch nicht wusste. Johannes gibt die Ergänzung. Wenn der Herr Jesus sich auf diesen Thron setzen wird, Offenbarung 20, letzter Abschnitt, dann heißt es, dann werden Himmel und Erde entschwinden vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Das ist gewaltig. Und das ist das, was hier steht. In dem Moment wird das gesamte Weltenuniversum im Brande aufgelöst. Unvorstellbar. Und dann sagt Petrus, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Seht ihr, Lieben, wenn wir diesen Tag erwarten, dann leben wir in der Heiligung. Und die Heiligung hier, der heilige Wandel, wird in Verbindung mit Gottseligkeit gebracht. Und gottselig bedeutet, ich habe volles Genüge in Gott. Ich bringe mal diesen alten Ausdruck. Gott genügt mir. Ich brauche nicht mehr. Wenn ich dich nur habe, sagt der Psalmist, mehr brauche ich nicht. Dahin will der Heilige Geist uns führen. Christus über alles. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, wird schon in Nehemia gesagt. Und dann wird unser Wandel dem Herrn gefallen. Und dann werden wir auch das tun, was ein Bruder schon erwähnte, wenn wir tatsächlich in Sünde fallen, nicht aufgepasst haben, ja, überrascht wurden. Was Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir werden nicht bis abends warten. Sobald uns bewusst wird, ein unsauberer Gedanke, ein unsauberer Blick vielleicht, ein Wort, was nicht gut war, vielleicht sogar eine böse Tat, was auch immer. Sobald es uns bewusst wird, werden wir es dem Herrn sagen. Und der Herr reinigt uns, stellt die Gemeinschaft wieder her, gibt uns neue Kraft, neue Sicht, neue Freude, Zuversicht. Es geht weiter, dem Ziel entgegen. Und ihr Lieben, wir sind leider nicht ganz so weit gekommen, wie ich gerne wollte. Zeit vergeht immer so schnell. Aber lest das mal weiter bis zum Schluss. Das ist so großartig. Wie nach diesem wirklich traurigen Kapitel, das haben wir eben gemerkt, dass Alexander keine große Lust hatte, darüber zu reden, kann ich gut nachempfinden. Aber wie jetzt sozusagen das Herz des Apostels sich öffnet, er schaut bereits in die Ewigkeit hinein, in die Herrlichkeit. Er weiß, in den nächsten Tagen ist es soweit. Ich gehe zu ihm. Keine Angst vor dem Tode, kein Selbstmitleid. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Und am Ende schreibt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.